Schönen guten Abend, Freunde. Ein Professor experimentiert mit einem Floh. Der reißt dem ein Bein aus und befiehlt springen. Und da springt der. Und so trägt das der Professor in sein Experimentierbuch auch ein. Beim zweiten Bein, beim dritten Bein und beim vierten Bein ganz genauso. Und dann reißt er ihm das nächste Bein aus und befiehlt springen. Und da reagiert der Floh nicht. Und da hält der Professor als Erkenntnis fest, wenn man einem Floh das fünfte Bein ausreißt, verliert er das Gehör. Wir haben heute als Gast unter uns einen, der ist so eine Art Professor, der hat auch seinen Assistenten mitgebracht, aber bevor wir uns den zu Gehör führen, haben wir noch ein paar anderes zu erledigen. Wir wollen erstmal das Geschäftliche machen. Zunächst mal möchte ich mich bedanken bei unseren Mitarbeitern. Wir haben ja sonst von um 1 an hier Zeit, uns die Kirche einzurichten. Heute war hier eine andere Veranstaltung, bis um 4. Und innerhalb einer Dreiviertelstunde haben unsere Mitarbeiter es geschafft, das hier alles aufzubauen. Ich finde das eine sagenhafte Leistung, die einen Beifall wert ist. Und dann habt ihr auch sicher mitgekriegt, dass unsere Band wieder vollzählig ist. Es hat sich tatsächlich ein Waschbrettspieler gefunden. Wir haben heute das erste Mal unter uns den Bernd. Damit ist die Schlossband für die nächsten Monate erstmal wieder vollzählig. Wir sind etwas aufgeregt heute. Der Bernd ist heute das erste Mal mit dabei. Der hat auch noch nie Waschbrett gespielt. Und der Peter, der hat wiederum noch nie Benjo gespielt. Außerdem hat er sich eine Rippe gebrochen. Bei dem muss ich an die Geschichte denken, wo in der Christenlehre erzählt wird, dass die Eva aus einer Rippe vom Adam gemacht worden ist. Und eines Tages, da hat ein Junge Schmerzen, da sagt die Mutter, was ist denn mit dir los? Und da sagt er, ich habe solche Schmerzen, ich glaube, ich kriege eine Frau. Also ungefähr. Worum es heute bei der Kollekte geht, das sage nicht ich euch, sondern das sagt uns diejenige, für deren Arbeit wir sammeln. Vor vielen Jahren ist sie schon bei uns gewesen und wir haben schon mehrmals für sie gesammelt. Das ist die Frau Pastorin Zacharias. Wir können sie nicht hier hochbitten, das ist ja lebensgefährlich schon für unser einen hier oben auf diesem schwankenden Ding zu stehen. Die wird deswegen von da unten aussprechen, von diesem Pult. Ihr könnt sie alle, denke ich, jetzt an dem Pult sehen, aber sie kann euch nicht sehen, weil sie blind ist. Und eben darüber wird sie mit euch jetzt reden. Frau Pastorin Zacharias, wir grüßen Sie.
Es gibt viele behinderte Menschen, aber eine Gruppe ist nur sehr wenig bekannt oder wird gar ganz vergessen. Ich meine Menschen, die taub und blind sind. Ich leite innerhalb des Diakonischen Werkes in der DDR die Arbeitsgemeinschaft Taubblindendienst, eine Arbeit an taubblinden und mehrfach geschädigten blinden Menschen. Es gibt in der DDR rund 500 taubblinde Erwachsene. Wir haben mit 170 Taubblinden Kontakt. Außerdem haben wir eine Arbeit an Familien mit taubblinden und mehrfach geschädigten blinden Kindern. 350 solche Familien gibt es in der DDR. Wir haben mit 70 Familien Kontakt. Was tun wir? Wir machen Hausbesuche und verschicken Andachten. Wir halten Rüstzeiten für erwachsene Taubblinde. Wir führen Seminare für Familien mit taubblinden Kindern durch. Alle Veranstaltungen können wir nur durchführen, wenn genügend Helfer dabei sind, weil jeder einzelne Taubblinde einen Helfer oder jedes taubblinde Kind einen Helfer braucht. 1987 waren bei uns 56 junge Leute im Einsatz. Keiner hat bereut, dass er mitgeholfen hat, sondern jeder war reich gesegnet. dieses Jahr sind alle Helfer gefunden, aber wer hilft von euch 1989 beim Taubblindendienst mit? Ihr könnt euch nach dem Gottesdienst hier vorne bei uns melden. Wir danken ganz herzlich für die Kollekte. Alle Gelder, die wir im Laufe eines Jahres brauchen und ausgeben für die ganze Arbeit, kommen und entstehen durch Spenden und Kollekten. Und so freuen wir uns, dass ihr mithelft an dieser Stelle. Wir verwenden eure Kollekte für das nächste Seminar im Oktober für die Familien mit den taubblinden Kindern. Dieses Seminar kostet rund 5.000 Mark. Ich wünsche jedem von euch eine lebendige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich habe mein Leben mit 16 Jahren in die Hände Jesu gegeben. Und das, was in 32 Jahren dabei herausgekommen ist, das möchte ich euch gerne sagen. Dieser Satz heißt: Ich möchte nicht tauschen mit einem, der sehen kann, aber Jesus nicht kennt. Unser Leben wird Murks, wenn wir uns nur um uns selber drehen und wenn wir uns durchschlagen mit Kampf und Krampf ohne Jesus.
Ich habe hier ein Buch, das hat den Titel Ungeborene wollen leben. Ist geschrieben von Frau Nielscher Toll. Das heißt, die heißt eigentlich Thielscher Noll, aber ich finde diese Frau und ihren Mann toll. Das sind Menschen von Beruf Lehrer gewesen. Und das sind echte Aussteiger. So etwas ist ja in unserer Welt selten. Die sind voriges Jahr aus ihrem Beruf ausgestiegen und haben sich einem bestimmten Thema gewidmet. Und über dieses Thema, da wollen die beiden jetzt zu uns reden. Wir begrüßen Sie herzlich. Bitte sehr, es geht los.
Wir freuen uns, dass wir hier sind und diese Freude hält schon seit einigen Tagen an. Wir sind nämlich in Schönborn Dreiwerden eingeladen gewesen zu einem Seminar für das Lebensrecht der ungeborenen Mitmenschen unter uns. Und dorthin hat uns Wilfried Gotter eingeladen. Und wir sind froh, in diesen wenigen Minuten etwas darüber sagen zu können, weswegen wir unterwegs sind für Gottes Kinder. Es hat uns nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich komme aus dem Berufsschuldienst, dass so viele, Hunderttausende von ungeborenen Kindern, von ungeborenen Mitmenschen, denn sie leben unter uns, in jenem Jahr getötet werden. Wir sind alle Mensch von Anfang an, Kinder nach Gottes Plan. In der Sekunde, in dem das weibliche Ei von der männlichen Samenzelle befruchtet wird, in der Sekunde der Zeugung, sind wir der eine unverwechselbare Mensch, den Gott auf dieser Welt haben will. Und dafür setzen wir uns unter Gottes Leitung und Führung, unter Leitung des Geistes Gottes ein und möchten diese Botschaft heute in diese Kirche und zu euch allen bringen. Es geht um das Lebensrecht. Es geht um das Leben jedes einzelnen Menschen. Aber es geht auch um die Mutter. Eine Mutter ist eine Mutter, und ich habe selbst vier Kinder großgezogen, geboren und großgezogen. Eine Mutter ist eine Mutter von Anfang an. Sie ist und bleibt die Mutter dieses Kindes, ob sie es zur Welt bringt oder ob sie es verwirrt in dem furchtbaren Zeitgeist in sich töten lässt. Ein Vater ist ein Vater. Großeltern sind und bleiben Großeltern dieses Kindes. Und wir bitten Gott, dass er in jedes Herz die Weisheit, die Liebe, die Güte, die Hoffnung senkt für das ungeborene Kind, das in der Mutter heranwächst. Viele Frauen sind verwirrt, verführt, bestürmt von ihrer Umwelt, so weit gegangen, dass sie die Zustimmung zu der Tötung ihres eigenen Kindes gegeben haben. Und darüber gibt es erschütternde Berichte. Und eines des erschütterndsten Gedichtes, das es darüber gibt, das stammt von hier. Das stammt von der Schriftstellerin Eva Strittmatter. Und ich möchte dieses Gedicht jetzt vorlesen. Das ist das, mein Mann wird gleich weiter fortfahren, das in Gedicht verdichtete Form gefasste Elend, die Not einer Frau, die nach der Tötung des eigenen ungeborenen Kindes dieses Schwere empfindet. Es ist das Vorletzte, das Letzte, die Hilfe, darüber wird mein Mann sprechen. Ich muss meine Trauer begraben um das ungeborene Kind. Das werde ich niemals haben. Dämonen pfeifen im Wind und flüstern im Regen und speien mir gerade ins Gesicht. Und mag auch Gott mir verzeihen. Ich verzeihe mir nicht. Es hat mich angerufen, es hat mich angefleht. Ich sollte es kommen lassen. Ich habe mich weggedreht. Es gab kleine Zeichen, eine Vision von Haar und zwei, drei Vogellaute einer Stimme von übers Jahr. Ich hätte es sehen können, hätte ich es sehen gewollt. Es war ja in mir entworfen. Ich aber habe gegrollt über die Tage und Jahre, die es mir nehmen wird, um meine grauen Haare, die Krankheit. Wahnwitz verwirrt, habe ich mich darauf berufen, ich sei zum Schreiben bestellt. Dabei war vielleicht diese Hoffnung viel wichtiger für die Welt als all meine Selbstverzweiflung und die kleinen Siege in Grün, die ich dem Leben abringe und den Dingen, die dauern und fliehen. Das schwere Recht der Freiheit hab ich für mich missbraucht. Und hab mich für immer gefesselt, in Tiefen bin ich getaucht, in Trauer bis zum Irrsinn. Es brodelt noch neben mir. Die unsühnbare Sünde unterscheidet mich vom Tier.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der andere Teil des Unternehmens und wir sind unterwegs unter dem Motto Entschieden für das Leben. Und wir finden in der Bibel, in den Sprüchen, einen in Befehlsform gefassten Vers, den ich uns einmal vorlesen möchte heute Nachmittag. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Sprüche 31, Vers 8. Ist das denn nötig? Ist nötig. Meine Frau hat das schon gesagt. Die Stummen, die sich nicht wehren können, die rechtlos sind, sterben zu Hunderttausenden, sterben brutal von unserer Hand, sterben von denen, denen sie zur Pflege und zum Behütetsein anbefohlen sind. Sie sind Gottes Kinder, Gott hat sie geplant. Es entsteht kein Kind, was Gott nicht wollte. Gott hat lange mit, bevor das Kind entsteht, seinen Plan mit ihm und er hat sich etwas ausgedacht mit ihm. Er hat sich ausgedacht, was aus ihm werden soll. Und uns vertraut er es an, uns Menschen vertraut er es in Liebe an. Aber nun wird manch einer sagen, da kommt ein Kind so ganz quer, so ganz zur Unzeit. so ganz wenn es nicht geplant ist, so mitten in meine Pläne hinein und ich kann es gar nicht gebrauchen. Wisst ihr, woran das liegt? Weil eure Pläne in Gottes Plan nicht passen, weil ihr euch von Gottes Plan mit euren Plänen in eurer Selbstverwirklichung entfernt habt. Und da ist das Kind, das Schwache im Weg. Vielleicht seid ihr als der Schwache auch irgendwann einem im Weg. Und dann möchtet ihr, dass jemand für euch als dem Entrechteten, dem Rechtlosen sagt, ich hebe meine Stimme für euch, ich rede für euch, damit das euch das Wertvollste bleibt, was ihr habt, das Leben. Wir Christen haben von unserem Herrn die Botschaft des Lebens, die Botschaft der Liebe. Jesus sagt uns, dass er alle erlösen und freimachen will. Dafür ist er gestorben für uns, dafür hat er gelitten. Und diese freimachende Botschaft gilt allen. Er ist der Fürst des Lebens. Er will unser Herr sein. Und bei ihm sind wir aufgehoben mit all unseren Problemen. Und immer dann, wenn es nicht um das Leben, sondern um den Tod geht, ist es nicht die Stimme Jesu. Der Satan hat einen anderen Plan. Er will uns verderben, alle, nicht nur die ungeborenen Kinder. Er will auch uns verschlingen. Und wenn wir uns in seine Hand begeben, in welcher Form auch immer, und oft ist es das Schwächste, wo er uns packt, oft auch das ungeborene Kind, dann hat er uns in seiner Hand. Und ich möchte heute allen die Botschaft des Lebens zurufen. Jesus will, dass wir alle leben. Ich lebe, sagt er, und ihr sollt auch leben. Nicht irgendwie, nein, voll erfüllt. Und wer mit seinen Problemen und all seinem Vermeintlichen zu kurz kommen, auch mit seiner Not, die ein Kind schon einmal bereiten kann, wenn man es als unheilig empfindet, auch mit dieser Not sollte man nicht zum Tode gehen, sondern zum Fürsten des Lebens. Jesus will auch da helfen und freimachen. Ich möchte auch ein Wort zu denen sagen, die möglicherweise schuldig geworden sind. Wir sind nicht unterwegs, indem dass wir Steine in der Hand haben, wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nein, wir rufen auch denen zu, dass Jesus auch euch freimachen will von eurer Sünde und uns euch vergeben will, wenn ihr bereut, was ihr getan habt. Aber wir möchten die Botschaft des Lebens vielen zurufen, damit dass die Menschen in Schuld und Not erst gar nicht hineinkommen. Und deshalb nochmal das Wort, tu deinen Mund auf für die Stummen. Und wenn das Schreien um ihre Rechtlosigkeit laut erschallt, dann wird es auch gehört, dann wird es auch beachtet, dann hat der Teufel keine Macht, dass er nach dem Leben greift. Dankeschön.
Es ist doch eine Wohltat, wenn Lehrer mal was Vernünftiges reden, ne? Ah, vergesslich. Ah, vergesslich sind sie auch. So, schönen Dank. Und jetzt begrüßen wir unseren Gast, unseren nächsten Gast. Ich habe vorhin von dem Professor geredet, das war ein bisschen so hochgegriffen. Jörg ist Dozent, der ist der Leiter des Theologischen Seminars in Buckow. Ihr kennt ihn ja von urgrauen Zeiten, seit wir hier angefangen haben. Der Jörg aus Buckow.
Apropos vergesslich, Professor ist umgezogen und vergisst doch laufend, wo er hingezogen ist und landet immer wieder in seinem alten Haus. Und seine Frau schreibt ihm das auf dem Zettel ganz ausführlich, aber natürlich vergisst er den Zettel auch zu Hause. Und als er nun wieder in seinem alten Haustür steht und sich an den Kopf greift, Menschenskinder, wo wohne ich denn? Sieht einen kleinen Jungen vor sich und er sagt zu dem kleinen Jungen, komm doch mal her, mein Junge, könntest du mir nicht sagen, wo der Professor jetzt wohnt, der hier früher mal gewohnt hat? Da guckt ihn der Junge ganz treuherzig an und sagt, Papi, komm nach Hause, die Mutti wartet mit dem Mittag. Jetzt haben wir über einen Professor gelacht. Wir sind ja genauso vergesslich. Wir kriegen das zum Beispiel hin, einen ganzen Tag zu erleben, dass das flutscht, das Leben läuft. Wir werden bewahrt, wir haben keinen Unfall. Uns begegnet auf Schritt und Tritt Schönheit, gerade in dieser Jahreszeit. Und abends sagen wir Gott noch nicht mal Dankeschön für all das, was wir den ganzen Tag erlebt haben. Damit das ein bisschen anders wird, singe ich jetzt das Lied. Das folgende Lied. Am Morgen stehst du auf und bist gesund. Und das alleine wäre zum Danken schon ein Grund. Du bist dir dessen nicht bewusst, das ist, als wenn du morgens schon bewusstlos bist. Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Kriegen wir den Refrain zusammen hin? Ja? Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen. Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Zum Mittag wirst du wieder einmal satt von dem, was Gott als Nahrung dir gegeben hat. Du lobst das Essen und die Köchin auch. Warum nicht Gott, der füllt dir deinen Bauch? Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Gott hat dich einen langen Tag bewahrt, hat auch mit Schönheit und mit Hilfe nicht gespart. Du hast das alles doch erlebt, warum bleibst du am Abend denn so seltsam stumm? Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt, ist es nur ein kleiner Schritt. Gottes Liebe auf den ersten Blick. Er hält dir die Treue, was hält dich zurück? Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gottes Wunschkind, schön, dass es dich gibt. Herrlich, wie der Herr dich über alles liebt. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gottes Perle, er verliert dich nicht. Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb.
Ihr seht, ich bin nicht ganz alleine. Ich habe meinen Sohn mitgebracht, das ist der Martin. Der spielt seit... Und wir haben uns gedacht, weil der Martin schon ein paar Jahre Geige gespielt, warum sollen wir nicht mal was zusammen machen? Und das machen wir jetzt. Das geht los. Das letzte Lied auf dem Liedblatt ist ein brandneues, das der Theo und ich verzapft haben. Und das möchte ich euch jetzt mal vorsingen. Und wenn es geht, mit euch den Refrain singen. Da geht es um das heiße Thema Frieden. Und um die unmögliche Forderung, die Jesus mal gestellt hat, nämlich liebt eure Feinde. Das ist so unglaublich und erscheint so unmöglich, dass man es am besten und am liebsten gar nicht in den Mund nimmt. Aber es scheint so, dass das der einzige Weg ist, den es gibt, um die Kette des Hasses zu zerreißen. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Ich sing nochmal den Refrain, ihr könnt ja schon mal mitsummen oder sogar mitsingen. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Und gleich nochmal den Refrain. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Da streckt ein Mensch die Waffen und alles denkt, der spinnt, weil der plötzlich nicht den Kampf, sondern seinen Feind gewinnt. Weil der plötzlich nicht den Kampf, sondern seinen Feind gewinnt. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Der Hass macht Menschen hässlich und stört den Lebenslauf. Hass haut unser Leben ab, nur die Liebe baut es auf. Hass baut unser Leben ab, nur die Liebe baut es auf. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Ja, dieser Weg ist weltfremd, ist fremd für unsere Welt. Diese Liebe ist die Kraft, mit der alles steht und fällt. Diese Liebe ist die Kraft, mit der alles steht und fällt. Lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Auch wenn es dir unmöglich scheint.
Herzen, die kalt sind wie Halsgeld. Herzen, die hart sind wie Stein. Sollen wieder Herzen werden. Sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Fäuste, die rot und gemacht. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Und wir singen nochmal.
Gottes Liebe geht auf über dir.
Liebe Freunde, in einem der Slumviertel von Karl-Marx-Stadt traf ich neulich einen älteren Mann. Das war so in der Gegend zwischen der Leipziger und der Bergstraße, also dort, wo viele Häuser abgerissen und unbewohnt oder teilweise geräumt oder vergammelt, also jedenfalls unzumutbar sind. Ich kam von einem Geschäft, das war aus betrieblichen Gründen geschlossen, und er kam von einem Geschäft, das war auch aus betrieblichen Gründen geschlossen. Es war also eine ganz gewöhnliche, ganz alltägliche Begegnung. Beide hatten wir die übliche alltägliche Wut. Beide fingen wir mit dem üblichen alltäglichen Gemecker an, das überall anfängt im DDR-Alltag, wo sich zwei Bürger treffen vor Geschäften, die aus betrieblichen Gründen nicht geöffnet sind. Und nach der üblichen Feststellung, dass das im Westen alles ganz anders ist, da sagte der ältere Mann, man hat manchmal wirklich den Eindruck, als ob wir den Krieg alleine verloren hätten. Also mit anderen Worten, wir müssen immer noch die Suppe auslöffeln, die uns unsere Vorväter eingebrockt haben. Dieses Sprichwort von dem Suppe auslöffeln, das hat im Volk Israel nach einem verlorenen Krieg mal eine große Rolle gespielt. Nur dass die damals nicht von Suppe, sondern von sauren Trauben gesprochen haben. Damals sagte man, unsere Väter haben saure Trauben gegessen und uns sind die Zähne davon stumpf geworden. Also ein anderer Text, aber die gleiche Melodie. Mir geht's schlecht, schuld sind die anderen. Und so gibt's bis zum heutigen Tag Leute, die berufen sich bei jeder Pleite auf ihre miese Vergangenheit. Die schieben jede Schuld auf ihr kaputtes Elternhaus. Die verstecken sich bei jeder Gelegenheit hinter ihrer Veranlagung mit der Ausrede, ich bin nun mal so. Vorige Woche musste ich Gras mähen, da machte ich mal eine Pause, setzte mich hin und da kam eine Raupe angekrochen, so eine kleine hässliche, schwarze, stachliche und setzte sich auf meinen Schuh. Und dann fing die mit mir ein Gespräch an, wie das die Raupen eben so machen. Und die hat mir erklärt und sagte, ich bin nun mal so, wie ich bin. Stachlig, behaart, kriechend, von Gott zu nichts Höherem berufen. Was man ist, das ist man. Man muss sich annehmen, wie man ist. So mit Haut und Haaren. Was zählt, ist das Faktische. Alles andere sind Träume. Meine Lebenserfahrung, so sagte mir die Raupe, meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus seiner Haut. Kaum hatte die Raupe das gesagt, kam aus ihrer Haut ein wunderschöner Schmetterling hervor und flog in die Luft. Vielleicht bist du mit deiner Lebenserfahrung noch nicht weitergekommen als diese arme Raupe. Aber vielleicht kannst du dir wenigstens vorstellen, dass die Lebenserfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast, noch nicht alles ist. Es könnte ja sein, dass ganz neue Lebenserfahrungen noch vor dir liegen. Zum Beispiel, wenn du dein Leben an Gott auslieferst. Denn Gott, der lehnt dieses stumpfsinnige Sprichwort von dem Suppe-Auslöffeln ab und er setzt sein lebendiges Wort dagegen. Prophet Jesekiel aus dem Alten Testament, Kapitel 18. Und des Herrn Wort geschah zu mir, was habt ihr unter euch im Land Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn seht, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Es ist und bleibt natürlich eine Tatsache, dass wir heute noch an den Folgen des Krieges leiden müssen, die aufs Konto unserer Vorfahren gehen. Und sicher habt ihr im Großen und Ganzen recht, wenn ihr als eine junge Generation der älteren Generation den Vorwurf macht und die dafür verantwortlich macht, was das faschistische Regime hinterlassen hat. Zum Beispiel eben den Krieg, Massenmord an Juden und die Folgen. Aber ich möchte euch fragen, was hättet ihr eigentlich dagegen tun können? Oder was hättet ihr wirklich dagegen getan, wenn ihr damals gelebt hättet? Und was tut ihr eigentlich heute? Damals ist ein Menschenleben nicht viel wert gewesen. Die Nazis haben die Menschen zu Millionen umgebracht. Und wer da dagegen war oder nicht mitmachte, der riskierte sein eigenes Leben. Und deshalb haben damals viele geschwiegen, einfach aus Angst. Und wer von uns wollte denn heute sich ein Urteil erlauben über die Menschen damals, die selber vor Todesangst geschwiegen haben? Aber diejenigen von euch, die so forsch fragen, warum haben die denn damals alle geschwiegen zum Massenmord? Die frage ich, warum schweigt ihr zum Massenmord heute in unserem Land? Es werden heute in unserem Land, nicht nur in der Bundesrepublik, wo die beiden herkommen, es werden auch in unserem Land die Kinder zu Tausenden im Mutterleib getötet. Aus dem Bauch rausgekratzt wie angebrannter Gulasch aus dem Kochtopf und dann in die Mülltonne geschmissen wie Abfall. Menschen, kleine, lebendige, wehrlose Menschen sind das. Wo ist euer Protest gegen diese brutale Abschlachtung von Menschen in unseren Kliniken und Krankenhäusern? Wo ist der Einsatz von euch für den Schutz des ungeborenen Lebens? Es ist für keinen von euch lebensgefährlich, gegen eine solche Praxis zu protestieren. Die einzigen, denen es vielleicht schaden könnte, das sind die von euch, die im Gesundheitswesen angestellt sind. Das kann sein, dass ihr euren Job verliert. Aber ihr anderen, ihr riskiert so gut wie nichts. Und ihr schweigt. Und vielleicht schweigt ihr noch nicht mal deswegen, weil ihr Angst habt, euch zu äußern, sondern weil ihr sogar dafür seid. Gott alleine weiß, wie viele von euch, die hier sitzen, Mädchen und Jungs und Eltern und Großeltern und Freunde, an der Tötung eines ungeborenen Lebens beteiligt waren durch ihren Rat und ihre Zustimmung. Ich kenne die Argumente der Abtreibungsbefürworter bis dahin, dass meine 16-Jährige zu mir gesagt hat, Gott ist dran schuld, wie konnte der zulassen, dass ich ein Kind kriege? Das ist immer und überall, bei jeder Sünde, die gleiche alte Melodie. Die haben schon Adam und Eva angefangen. Die anderen sind schuld, meine Erbmasse, meine Eltern, vielleicht Gott, meine Klasse. Jedenfalls immer die Alten, anderen und nicht ich. Und dieses Spielchen, das macht Gott nicht mit. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Und das heißt, du kannst deine Schuld nicht auf andere abschieben und Gott schiebt dir nicht die Schuld anderen zu. Gott macht dich nicht verantwortlich für das, was andere getan haben, sondern nur für das, was du getan hast. Gott redet mit dir nur über deine Schuld. Und zwar mit einem einzigen Ziel, weil er sie dir vergeben will. Er möchte dir die Möglichkeit zu einem neuen Start geben. Auch wenn dir niemand mehr eine Chance gibt, es gibt eine Hoffnung für dich. Auch wenn du selber für dich die Hoffnung schon verloren hast, Gott hofft für dich. Auch wenn du dir selber einredest oder einreden lässt, dass aus dir nichts mehr werden kann, doch Gott kann dich ändern, der kann das. Der kann dein Leben verändern, wenn du ihm dein Leben auslieferst. Und dann bist du nicht mehr an einen unabänderlichen Ablauf eines unerbittlichen Schicksals gebunden. Natürlich, ich gebe zu, dass jeder von uns durch seine Vergangenheit, durch seine Erbmasse, durch sein Elternhaus, durch seine Erziehung in irgendeiner Weise bis zu einem gewissen Grade bereits festgelegt ist, im Guten wie im Bösen. Wenn dein Vater ein hohes Tier ist, da steht es ziemlich gut, hast du viele Chancen. Und wenn du aus einer Assi-Familie stammst, da hast du es unheimlich schwer, im Leben vorwärts zu kommen. Wenn du ein Strafentlassener bist, ist es für dich unheimlich schwer, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Wenn du einmal im Leben daneben gelatscht bist, da hängt dir das an wie Pech. Und du kannst machen, was du willst, das hängt dir an, du lebst wie in einem Teufelskreis. Aber die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn du Jesus in dein Leben kommen lässt, kommst du aus dem Teufelskreis raus. Mit ihm schaffst du das. Das ist deine Chance. Ich kenne einen Mann, der lebte in einem solchen Teufelskreis. Dem blieb überhaupt nichts anderes übrig, als zum Verbrecher zu werden. Der wurde geboren als ein uneheliches Kind. Das heißt, er wuchs auf ohne Vater, ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit. Der war nur in Heimen, dann nur in Erziehungsanstalten für Schwererziehbare. Der wurde als Jugendlicher mehrmals straffällig. Der war nur 6 Jahre in der Schule. Der log, der mauste. Das war der geborene Kriminelle. Der hat 11 Jahre seines Lebens im Zuchthaus zugebracht. Und alle, die mit dem zu tun hatten, die Erzieher, die Fürsorger, die Richter, die Psychiater, überhaupt alle Leute waren sich einig, der ist durch seine Vergangenheit vorprogrammiert zum Verbrecher. Der ändert sich nie. Der ist und bleibt ein Krimineller. Der einzige, der anderer Meinung war, war Jesus. Jesus vertrat den Standpunkt, der ist und bleibt ein Kandidat für das Reich Gottes. Alle anderen beurteilten diesen Mann nur nach seiner Vergangenheit. Und deshalb gaben sie ihm keine Chance für die Zukunft. Jesus kannte seine Vergangenheit auch, aber er gab ihm die Möglichkeit der Umkehr. Denn Jesus kann das, was kein Erzieher, kein Richter, kein Psychiater, kein Fürsorger kann. Jesus kann zu dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Erfahrung hat dieser Zuchthäusler gemacht. Und dann hat Jesus aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Den berühmten Evangelisten und Straßenprediger Wolfgang Dück. der vom Knast zur Kanzel aufgestiegen ist, der in den 60er Jahren vom Hamburger Hauptbahnhof und in den Großstädten der Bundesrepublik ein Zeugnis zu tausenden Menschen von Jesus abgelegt hat. Dieser Mann ist ein Beispiel dafür, dass es für Gott keine unmöglichen Fälle gibt. Das ist ein Beweis dafür, dass Gott nicht nachtragend ist. Der trägt dir deine Schuld nicht nach, sondern der trägt sie für dich ans Kreuz. Gottes Sohn Jesus hat am Kreuz deine Schuld getragen. Und deshalb kann der zu dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Was du auch Böses geredet, gedacht oder gemacht hast, Gott macht dir ein Angebot. Er sagt, es soll vergessen sein. Und deshalb heißt es hier beim Propheten Hesekiel im Verse 31, werft von euch alle eure Übertretungen und bekehrt euch, so werdet ihr leben. Viermal kommt in diesem Kapitel 18 das Wort Bekehrung vor. Und ich habe gehört, dass das manche von euch schon gar nicht mehr erhören können. Dass manche von euch abschalten, wenn ich nur davon anfange. Und nach dem letzten Gottesdienst ist mir auch mitgeteilt worden, dass ich bei manchen von euch als Bekehrungsmaschine gelte. Bloß damit ihr Bescheid wisst, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe das Wort und die Sache nicht erfunden, sondern Bekehrung ist ein Wort aus der Bibel. Und wem das nicht passt, der muss sich nicht bei mir, sondern bei Gott darüber beschweren. Es ist Gott, der hier sagt, bekehrt euch, dann werdet ihr leben. Mit anderen Worten, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr sterben. Es geht bei der Bekehrung doch nicht um ein Steckenpferd von mir, es geht um Tod und Leben und zwar von dir. Denn Gott hat einen Grundsatz, der steht hier im Vers 4. Und dieser Grundsatz heißt, jeder, der sündigt, soll sterben. Mach dir da bitte keine Illusion, sondern nimm das zur Kenntnis, Abkehr von Gott, also Sünde, Abkehr von Gott bedeutet den Tod. Das ist ein unabänderlicher Grundsatz, daran lässt sich nicht rütteln, das ist das Furchtbare. Aber Gott ist an deinem Tod nicht interessiert und das ist das Wunderbare. Gott sagt nicht eiskalt, wer sündigt, stirbt und wer sich bekehrt, der lebt, so ist es und nur macht, was er wollt. Sondern jetzt macht Gott sein Herz auf. Und jetzt sagt Gott, was er will. Der lässt uns tief in sein Herz hineinblicken, in das Herz eines liebenden Vaters, der nichts mehr will, als dass seine Kinder leben. Meinst du, sagt Gott, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Weg und am Leben bleibt? Noch bis zum letzten Atemzug hat jeder Mensch die Möglichkeit der Umkehr, weil Gott bis zur letzten Konsequenz nur eins für den Sünder will, nicht den Tod, sondern das Leben. Gott möchte, dass du jetzt leben kannst mit einem guten Gewissen und nach deinem Tod mit ihm zusammen in seiner Ewigkeit. Und wenn du bewusst eine Sünde begangen hast, wir wollen mal heute bei dem Beispiel bleiben, mit dem wir heute angefangen haben. Also wenn du eine Abtreibung hinter dir hast, die Tötung eines Menschen, dann hast du dich damit selber aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt ja, dass die Totschläger in das Reich Gottes nicht rein dürfen. Ihr wisst ja alle, nach dem Gesetz in unserem Lande ist das erlaubt, Kinder zu töten im Mutterleib. Niemand wird deswegen was tun. Aber ich hoffe, durch heute ist euch klar geworden, nach Gottes Willen ist das nicht erlaubt. Und deshalb sagt die Bibel, Totschläger können nicht in Gottes Reich. Aber du hast noch eine Chance. Du hast eine Zusage Gottes, schwarz auf weiß, hier im Vers 23. Wo er sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt und lebt? selbst wenn dein Kind nicht mehr lebt, weil du es hast töten lassen. Gott möchte, dass du lebst. Denn das, was du jetzt hast, ist doch kein Leben, wenn dich deine Ängste und deine Sünde bis in deine Träumereien verfolgen. Möchtest du nicht mal wieder ruhig schlafen können und ein gutes Gewissen haben? Siehst du, genau das ist es, was Jesus dir anbietet. Seine Vergebung. Der hat dich noch nicht verurteilt. Jesus hat dich noch nicht abgeschrieben. Wenn du deine Schuld nicht bereust, er müsste dich im jüngsten Gericht verurteilen. Aber das möchte er nicht. Vielmehr, so steht hier, vielmehr möchte er, dass du lebst. Das ist sein Wille und das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist deine Einwilligung. Warum wollt ihr denn sterben? Fragt er hier. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Sterbenden. Sag ihm doch, Herr, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Vergib es mir. Und ich möchte mit dir ein neues Leben anfangen. Das heißt Bekehrung. Und wenn jetzt manche von euch sagen, also jetzt reicht es mir aber, jedes Mal, wenn man in den Gottesdienst kommt, da wird man ja angesprochen als Assi, ich bin auch kein Krimineller, ich habe auch keine Abtreibung hinter mir, ich bin ein anständiger Mensch, ich habe mich bekehrt, ich lebe mit Gott, mich geht das alles hier überhaupt nichts an. Na gut, dann kann ich nur sagen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Das wäre ja furchtbar, wenn alle Rumtreiber und Abtreiber wären. Das ist ja gut, dass es junge Menschen gibt, die ihr Leben Gott gegeben haben und die ihr Leben wirklich mit Jesus führen. Und ich zweifle doch nicht daran, dass viele von euch solche Menschen sind. Aber das bedeutet doch nicht, dass ihr die Umkehr nicht nötig hättet. Liebe Brüder und Schwestern von der frommen Kante, ich möchte euch mal darauf aufmerksam machen, auf das, was hier im Vers 24 steht. Da sagt Gott, und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben. An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Das heißt, ruhe dich nicht aus auf deiner Bekehrung. Berufe dich nicht auf deine fromme Vergangenheit. Versteck dich nicht hinter deinem kirchlichen Elternhaus. Vertraue nicht auf das Gute, das du früher mal getan hast. Für Gott zählt nur die Gegenwart. Nämlich, ob du jetzt seinen Willen tust. Und den lese ich euch nochmal vor. Werft von euch weg alle eure Übertretungen. Bekehrt euch, so werdet ihr leben. Mit diesem Gott, der uns so freundlich anredet und einlädt, mit dem wollen wir jetzt reden.
Jesus Christus, wir haben schon oft erfahren, dass die Wahrheit, die du uns sagst, unseren Stolz zerstört. Aber nicht uns. Hab Dank, dass du in der Art und Weise, wie du mit uns redest, du uns aufwertest. Wir merken, dass du uns liebst, trotz unserer Schuld. Hab Dank, dass du uns durchschaust. Hab Dank, dass du uns besser kennst, als unsere Mutter uns kennt, unser Vater uns kennt. Hab Dank, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und hab Dank, dass du nicht irgendwann Vergebung versprichst, für irgendwann, sondern für jetzt. Dass du uns nicht auf irgendeinen späteren Zeitpunkt vertröstest, sondern dass du uns jetzt neues Leben anbietest. Hab Dank, dass du wirklich jeden hier in diesem Raum lieb hast. Und dass du wirklich alle Schuld ganz und gar vergeben kannst. Dafür danken wir dir. Hab Dank, dass du uns beten gelehrt hast. lass uns zusammen das Gebet nun beten, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen das, was Theo gesagt hat und Jörg gebetet hat, in unserem letzten Lied bekräftigen. Sucht mich, so werdet ihr leben. Und stehen dazu auf. Ja?
Es geht kein Mensch über diese weite Erde. Es gibt keinen unter uns, den Gott nicht liebt. Er gab dir das Leben und hat fest versprochen, dass er dir hier, was du brauchst, auch wirklich gibt. Was du brauchst, auch wirklich gibt. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. So spricht Gott der Herr. Stimmt es wirklich, dass du ohne Gott gut auskommst? Es ist nicht schon Leben, weil du das so nennst. Wahres Leben fängt erst an mit der Vergebung all deiner Schuld. Wer nicht hat, was du nicht kennst, wer nicht hat, was du nicht kennst. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott der Herr. Du kannst anderen das Leben reicher machen, wenn du Gottes Liebe durch dich strömen lässt. Teile alles, was du hast, geteilte Schätze verdoppeln sich. Was du hast, das halt nicht fest. Was du hast, das halt nicht fest. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott der Herr. Irgendwann geht auch dein Leben mal zu Ende. Zu Staub. Doch mit Christus kannst du ewig leben, über den Tod hinaus. Darum komm zu ihm und glaub, darum komm zu ihm und glaub. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott der Herr.
Und jetzt geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.